Live.
Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
Bei Radio Korax in Halle,
dem Freien Radio Stuttgart
und der Wüstenwelle in Tübingen.
Und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
I crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks. Breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I was sorry, if I were sorry, oh. My breath till my face turned blue. I'd rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I drowned. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, oh. Did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex to see if there's nothing there? If I were sorry,
ich bin sorry. Ich weiß nicht, was da gerade vorher, also ich wollte eigentlich ein ganz anderes Lied spielen, und zwar von Farbwolke mit dem Titel Rechtsruck. Aber ich glaube, ich bin, als ich das gestern aufgenommen habe, habe ich irgendwas falsch gemacht. Deswegen habt ihr gerade als Entschuldigung von mir Franz gehört mit If I Were Sorry. Weil Rechtsruck sollte eigentlich meine Überleitung werden für den Beitrag, den ich jetzt gleich abspielen werde. Wie gesagt, ich hatte das am Anfang, als wir so ein bisschen den Plan durchgegangen sind, erwähnt, dass das ein Rückblick ist, und zwar zur Widersetzen-Konferenz vom 10. bis 12. April war das. Und genau, da war ich mit dabei und habe mir das angesehen und habe dann noch die Pressesprecherin Noah kennengelernt und interviewt, und Bodo Ramelow, ein bekannter Bundestagssitzhabender.
Bundestags-Co-Vorsitzender müsste das sein.
Genau. Aus ja, kennt man, hat sich, stand dann so daneben und wollte dann auch die Fragen beantworten. Also können wir jetzt gleich da reinhören. Ja. Wir stehen hier am Zughafen und hier hat vom 10. bis 12. April Widersetzen-Konferenz stattgefunden. Mir gegenüber stehen nun Noah, PressesprecherIn von Widersetzen, und Bodo Ramelow, Bundestagsabgeordneter für diesen Ort. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, ich grüße herzlich.
Die Widersetzen-Konferenz diente ja auch besonders der Vernetzung. Wie hat das und hat das gut funktioniert?
Das hat sehr gut funktioniert. Wir sind mit über 500 Leuten hier zusammengekommen am Wochenende und haben geplant, wie wir im Juli den AfD-Bundesparteitag verhindern, und haben gemeinsam alle uns eingestimmt und klar gemacht, Faschismus ist ein Verbrechen, das wir aufhalten müssen, und wir sind alle bereit, zivilen Ungehorsam zu leisten, und planen jetzt, wie wir im Juli hier über 15.000 Leute werden, die blockieren.
Wie wollen Sie denn die Erfurter Bevölkerung auf die Aktion vorbereiten, beziehungsweise auch Vorurteile gegen Widersetzen nehmen?
Indem wir dieses Wochenende hier sind. Gestern war ein Vernetzungstreffen mit über 150 Leuten aus Erfurt. Das war total breit. Wir sind im Kontakt mit dem Zusammenstehen-Bündnis. Es gibt natürlich super viele tolle antirassistische, antifaschistische Initiativen in Erfurt. Mit denen sind wir längst im Kontakt und planen gemeinsam. Insofern werden da alle mitgenommen. Und ich glaube, wir können uns auf ein großartiges Wochenende im Juli jetzt schon freuen.
Dieses Wochenende ist ein Teilelement von ganz vielen anderen Veranstaltungen, die schon stattgefunden haben oder jetzt gerade in Vorbereitung sind. Widersetzen ist das bundesweite Bündnis. Das sind die Menschen, die auch in Gießen sehr aktiv waren, um der Jugendorganisation ein klares Stoppschild zu setzen. Aber wir haben natürlich das Bündnis hier in Erfurt, das Zusammenstehen-Bündnis. Die sind längst dabei, ihre Planungen zu machen, was sie für Erfurt und in Erfurt mit den ganzen Organisationen aus Erfurt machen. Und der DGB, die Gewerkschaften, sind eigenständig dabei. Es wird verschiedene Kundgebungsorte geben. Die ganze Stadt wird gefüllt sein mit ganz vielen Aktivitäten. Und es ist mir tatsächlich gelungen, mit meinem Kollegen Hose von der CDU, der Kollegin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen und Carsten Schneider für die SPD einen gemeinsamen Aufruf schon vor Wochen gestartet zu haben, der von Weltoffen Thüringen und der Lokalgruppe Weltoffenes Thüringen verbreitet worden ist. Und da haben Tausende schon unterschrieben. Und was mich sehr freut, auch meine eigene Kirche, ich bin ja Mitglied der evangelischen Kirche, meine eigene Kirche plant einen großen Gottesdienst am Morgen des 4. Juli. Und ich freue mich, dass an sehr vielen Kirchen am 4. Juli in Erfurt auch Transparente zu sehen sein wird. Unser Kreuz hat keine Haken. Denn wenn wir auf den 4. Juli 2026 gucken, müssen wir bedenken, dass genau 100 Jahre zuvor in Weimar die Hitlerjugend gegründet worden ist. Es ist ein historisches Datum, das die AfD offenkundig ausgesucht hat, um hier den Teppich für Herrn Höcke auszurollen. Und darüber muss man reden, denn tatsächlich am Internationalen Holocaust-Gedenktag in diesem Jahr hat man den rechtsextremen Sellner aus Österreich hier im Thüringer Landtag begrüßt. Das heißt, die AfD hat Sellner eingeladen, hat ihn in den Landtag reingeholt, und der Landtag, der Thüringer Landtag, ist der Ort, an dem die Gestapo gesessen hat. Das heißt, die ganze Deportation der Jüdinnen und Juden aus der Region sind über diesen dem Gebäude, das heute der Thüringer Landtag ist, absolviert worden. Und in dieses Gebäude hat man Sellner, also denjenigen, der den Begriff Remigration geprägt hat, den hat man in das Gebäude der Deportation geholt, hat ihn ehrenvoll dort begrüßt. Und das alarmiert mich jedenfalls, meinen Beitrag zu leisten, mit Tausenden gemeinsam zu sagen, wir wollen an dem Wochenende für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit einstehen. Und wir wollen deutlich machen, dass dem Faschismus keine Chance gegeben werden darf, dass sich das neu organisiert und in einem anderen Gewand etwas freundlicher angemalt daherkommt, aber genauso menschenverachtend ist. Und deswegen empfehle ich auch den Menschen, lest das, was Herr Höcke geschrieben hat. Also setzt euch auseinander damit. Er schreibt in seinem Buch, dass wir auf 25% der Bevölkerung verzichten könnten. Das bedeutet, dass alles, was aus seiner Sicht nicht deutsch ist, das Land verlassen soll. Und wenn wir in einer solchen Entwicklung schweigend zur Kenntnis nehmen, was das bedeutet, wenn alle Nichtdeutschen Thüringen verlassen. Was das am Ende bedeutet, wenn jeder vierte Krankenhausarzt in Thüringen, der Nichtdeutsche ist, das Land verlässt. Dann wird es ganz deutlich, dass diese Auseinandersetzung weit mehr ist als irgendein 4. Juli in Erfurt.
Darf ich noch ergänzen? Das ist auf jeden Fall, merken wir, eine Partei mit faschistischem Programm. Sie haben es gerade genannt, sie wollen unsere NachbarInnen, unsere Freundinnen massenhaft abschieben. Und es ist eine akute Bedrohung. Und wir haben auch immer wieder schon gemerkt, als Widersetzen, auf den Staat allein können wir uns nicht verlassen, wenn wir gegen FaschistInnen kämpfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass massenhaft aus der gesamten Bevölkerung Widerstand geleistet wird mit zivilem Ungehorsam. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt schon zusammenstehen und klar ist, wir sind um 6 Uhr morgens auf der Straße, Sie sind da im Gottesdienst und wir wissen alle, dass wir auf der richtigen Seite zusammenstehen.
Wir hatten es vorhin in der Anfangskundgebung gehört, dass sich gestern um die 100 Menschen aus Erfurt zusammengesetzt haben, um sich kennenzulernen, zu vernetzen. Da wollte ich noch fragen, wie schätzen Sie denn generell das regionale Engagement rund um Erfurt, Weimar, Thüringen ein der lokalen Organisationen und Einzelpersonen?
Total stark. Wir hatten am Freitagabend ja auch schon ein Auftaktpodium mit Leuten aus verschiedensten Organisationen, wo auch zu merken war, alle sind längst bereit und in den Vorbereitungen und sind vernetzt, stecken drin. Und das macht mir super Mut zu hören, als eine Person, die von außen bundesweit kommt, zu merken, die Leute hier haben Bock, dass Widersetzen kommt und dass wir diesen Parteitag gemeinsam verhindern.
Dann noch eine Frage. Das Mittel von Widersetzen ist der zivile Ungehorsam, zuletzt erprobt in Riesa und Gießen. Was hat man aus den bisherigen Aktionen gelernt und wie lassen sich diese Konzepte auf die Stadt Erfurt anpassen?
Wir haben als Widersetzen diese Aktionsformen jetzt dreimal benutzt, aber es ist eine sehr viel ältere Tradition. Der zivile Ungehorsam, den kennen wir aus der Bürgerrechtsbewegung in den USA, aus den Kämpfen um das Frauenwahlrecht. Und es ist ein Mittel, was demokratisches Engagement bedeutet in Gesellschaften, in denen Unterdrückung herrscht. Und im jetzigen Zeitpunkt, wo eben droht, dass der Faschismus in Deutschland wieder an die Macht kommt, ist es ein legitimes und notwendiges Mittel. Und es hat eine unglaubliche Kraft, wenn tausende Menschen mit ihren Körpern sagen, bis hierhin und nicht weiter, wir widersetzen uns dem.
Ich will es nochmal umreißen. Ziviler Ungehorsam ist keine Gewalt. Ziviler Ungehorsam heißt, ich werde mit vielen Menschen gemeinsam an einem Platz sein, bei dem wir nicht weggehen wollen. Und das haben wir hier in Thüringen mal praktiziert, das haben wir in Erfurt praktiziert. Wenn Sie heute auf die EGA gehen und heute die EGA erleben, dann ist das der schönste Ausflugspark, den wir haben. Das ist auch der, der am meisten Menschen anzieht. Aber was viele gar nicht mehr in Erinnerung haben, es war im Jahr 1993, da haben die Beschäftigten des EGA-Parkes, damals hieß er noch IGA und sollte abgewickelt werden und sollte zerstört werden, sind einfach runter auf den Gothaer Platz, haben den Gothaer Platz besetzt und sind einfach sitzen geblieben. Und der Betriebsrat hat damals gemeinsam mit der Belegschaft darum gekämpft, dass die IGA nicht zerschlagen wird, dass dort kein Wohnbaugebiet draus gemacht wird. Und heute schauen wir drauf und dann sag ich, danke denen, die 93 den Mut hatten, bei den 5 vor 12 Aktionen mitzumachen. Und so könnte ich jetzt ganz viele verschiedene Orte und Betriebe aufzählen. Der Arbeitskampf Bischofferode war so etwas. Und da bleibt immer die Frage, was heißt denn eigentlich ziviler Ungehorsam? Ziviler Ungehorsam heißt, Mut zu haben, mal etwas zu machen, was etwas ungewöhnlich ist. Nämlich mit vielen zusammen zu sagen, wir wollen ein Zeichen setzen. Und wir wollen kein Zeichen der Gewalt setzen. Und deswegen werbe ich auch dafür, deutlich zu machen, von einer Aktion des zivilen Ungehorsams geht keine Gewalt aus. Und manchmal muss man sich dann fragen, ob wir nicht so eine öffentliche Debatte dann darum bekommen, dass man das nicht tun sollte. Aber umgekehrt ist der Raum zum Agieren wird immer enger. Wenn ich mir angucke, welche politischen Konzepte hier auf uns als Gesellschaft zukommen, wenn Demokratieprojekte das Geld gestrichen kriegen, wenn wie in Weimar die Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus komplett von sämtlichen Leistungen einfach gestrichen wird nach 26 Jahren erfolgreicher Arbeit. Und was habe ich mit denen gemeinsam schon Aktivitäten gemacht, als die Nazis, und zwar sehr radikale Nazis, sehr offen die Blutstraße hochgehen wollten. Da waren es Weimarer Bürger, die gemeinsam dort gesessen haben und einfach deutlich gemacht haben, hier ist kein Platz. Hier ist kein Platz für einen Fuß von Leuten, die einfach den Nationalsozialismus verharmlosen wollen, die Ermordung, die Maschinen der Ermordung einfach das Erinnern daran auslöschen wollen. Und deswegen ist die Rede, die Herr Höcke gehalten hat, zur 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur ist eigentlich der Punkt, über den wir reden müssen. Dass wir sagen müssen, wer in Erfurt die Erinnerung an Topf und Söhne auslöschen will, das ist die Fabrik, in der die Verbrennungsöfen hergestellt worden sind für Auschwitz. Und ich finde es so wichtig, dass wir als Erfurter selber wissen, dieses Signet Topf und Söhne ist das Signet der Unmenschlichkeit, der menschlichen Zerstörung, der industriellen Zerstörung von Menschen. Und das hat seinen Ausgangspunkt hier in Erfurt. Und damit diese Erinnerung uns trägt und einfach sagt, wir lassen nicht zu, dass solche Gedanken verharmlost werden, solche Verantwortung zu einer solchen Erinnerung ausgelöscht wird, weil dann verlieren wir unser eigenes gesellschaftliches Gedächtnis. Deswegen brauchen wir tatsächlich auch gemeinsame Aktionen, gemeinsame Aktivitäten. Und ich denke, der 4. Juli und das Wochenende um den 4. Juli herum wird ein kraftvolles Zeichen für Demokratie sein.
Vielen Dank. Das Schlusswort würde ich gerne nochmal Noah überreichen.
Wir sehen alle, dass die AfD eine konkrete Bedrohung für diese Gesellschaft ist, für die Gesellschaft der vielen, in der alle frei leben wollen. Und die Partei inszeniert sich als Partei der kleinen Leute irgendwie und greift vermeintliche Probleme auf und bietet einfache Lösungen an. Das ist falsch. Das sind FaschistInnen, die müssen gestoppt werden. Und gerade jetzt, wo im Herbst droht, dass diese faschistische Partei nach 100 Jahren das erste Mal wieder eine faschistische Partei eine Machtoption in Deutschland bekommt, müssen wir sagen, wir müssen alle uns massenhaft widersetzen.
Genau. Wir haben ja vorhin schon den Trailer gehört, denn Radio Frei macht am 4. Juli eine sehr, sehr lange Live-Sendung von 6 bis 15 Uhr werden wir über die Demonstrationen in der Stadt berichten. Wird eine große Aktion. Ich freue mich auch schon drauf.
Ich auch. Es wird wahrscheinlich ein sehr langer Tag, sehr anstrengender Tag, aber wahrscheinlich auch ein sehr lohnenswerter Tag hier im Radio. Also gerne reinschalten am 4. Juli von 6, falls man am Wochenende so früh aufstehen will, bis 15 Uhr mit, wie ich gehört habe, Möglichkeit der Verlängerung nach hinten hin.
Ja, stimmt. Also vielleicht auch noch ein bisschen länger. Ein kurzer Rückblick auch noch zum Wochenende. Wir hatten ja am Anfang schon mal über das Kremer Brückenfest gesprochen. Ich als gebürtige Weimarerin habe das Ganze mal so ein bisschen mit dem Zwiebelmarkt verglichen in meinem persönlichen Nachdenken und bin dazu gekommen, Volksfest, viele Menschen, viel Musik ist praktisch ähnlich. Aber die Hitze hat doch schon echt ganz schön zugesetzt.
Ja, das ist immer das Besondere am Kremer Brückenfest. Es ist immer pünktlich wird's warm. Das kann man sich quasi schon so als Denkhilfe hinten dran. Und wenn man zum Kremer Brückenfest will, dann sollte man viel trinken, sollte man jetzt auch machen, Sonnenschutz auftragen und keine Aversion gegen Menschenmassen.
Oder einfach erst ab 20 Uhr erst raus. Aber es war ganz cool. Ich war persönlich nur am Freitagabend unterwegs, noch mit Jasmin, die kennt ihr vielleicht aus der Studierendensendung Universal Spezial. Aber Christian aus Universal hat noch ein paar Aufnahmen am Samstag gemacht. Unter anderem hören wir uns gleich Musik vom Mittelaltermarkt an und dann einen Ausschnitt aus einer Modenschau. Viel Spaß!
und machen Sie mehr richtig. Das ist ein Gabane. Was? So. Die Jahre 9 nach Christus haben wir gegen den gekämpft. Weiß das jemand? Teutoburger Wald. Vielleicht habe ich schon mal gehört.
Römer.
Was?
Römer.
Wer hat gewonnen? Die Germanen. Jetzt. Die Germanen haben gewonnen. So. Sie sind hier hauptsächlich. Ja, also es war eine harte Zeit, es gab nichts zu essen. So, Nachtmantel. Sie sind teilweise so aufwendig gewesen, dass man heute nicht weiß, wie die das damals mit den Mitteln haben leben können. Woher wissen wir das? Weil die Römer, Dankeschön, das war schön, weil die Römer ihre Gegner auch abgebildet haben. Und zwar zum Beispiel auch nach Trajansäule. So, bei Oberkörper. Wir brauchen keine Rüstung, um uns gegen die Römer zu hauen. Machen wir anders. Daniel ist als Kind in den Topf gefallen. So. Sie sehen hier den mehrkantigen Schild. Die Römer hatten ja damals einen anderen Schild. Sie kennen ja dieses lange Ding, wo die ihr Schildkröte gemacht haben. Den war Asterix und Obelix. Ja? So. Als Hauptwaffe ein Speer. Und eine Hose. Ganz was Verrücktes. Merken sich das. Irgendwann war die nicht mal weg. Bitte, da hatten wir keine Hosen mehr. So, er hat auch hier eine ganz besondere Waffe. Ein germanisches Kriegsschwert. Sieht ein bisschen aus wie eine Machete. Damit haben wir die Römer vertrieben. Manchmal. Immer. So, vielen Dank, bin wieder zurück. Den Germanen könnt ihr auch bedanken, dass wir die Römer nicht hier hatten.
So viel vom Kremer Brückenfest dieses Wochenende. Ihr habt gehört, einen kleinen Ausschnitt aus einer Modenschau. Muss man mal sagen, Hosen natürlich, die kommen aus Deutschland. Die Römer, die kannten keine Hosen, denn wenn man sich so ein bisschen nach Italien im Sommer geht, da ist so eine lange Hose ein bisschen ungünstig, da wird es ein bisschen sehr warm, da ist so ein bisschen die Toga, das Angenehmere, so ein bisschen Luft unten rum. Aber Hosen, die kommen hier aus den deutschen Landen.
Deutsches Original.
Deutsches Original, genau.
Germanisches Original.
Germanisches Original. Kommen wir jetzt vom Mittelalter mal in die 60er Jahre, denn an mich wurde wieder ein Musikwunsch herangetragen. Heute aus den 60er Jahren, Jefferson Airplane, White Rabbit, könnte man kennen aus verschiedenen Filmen, ist natürlich sehr bekannt. Ich finde es sehr gut und ich hoffe, wenn er sich das gewünscht hat, hört er auch zu. Viel Spaß.
Gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Go!
busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. When feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Das war die einzigartige und leider viel zu jung verstorbene Janis Joplin mit Me and Bobby McGee aus ihrem letzten Album, was, glaube ich, posthum erschienen ist. Also sind sehr viele Songs darauf, die eigentlich nicht mehr von ihr fertig produziert wurden, aber schon sehr viele Aufnahmen waren und die dann nachhinein, nachdem sie gestorben ist, zusammengeschnitten wurden. Und ich habe das Album mir einmal mehrfach durchgehört und man fällt es nicht auf, dass da am Ende sie leider schon verstorben war. Wir machen jetzt weiter mit einem Interview, was ich am Wochenende mit Zum Thema, nennen wir es mal, Einschnitte in queere Rechte von den Selbstbestimmungsrechten geführt haben mit Julia Monroe vom LSVD Deutschland und LSVD Plus Deutschland, ein Verein, der sich für queere Vielfalt und für queeres Leben in Deutschland einsetzt. Am 12. Juni diesen Jahres verabschiedet die Justizministerkonferenz der Länder einen Vorschlag, der das im Jahre 2024 verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz nachschärfen soll. Daraufhin reagierte ein breiter Protest in der Zivilgesellschaft. Dieser Vorschlag würde eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht stellen, kritisierte Julia Monroe, Vorstandsmitglied des LSVD+. Und jetzt darf ich Julia bei uns im Programm begrüßen. Guten Tag, Julia.
Guten Tag, hallo, danke für die Einladung.
Wir hatten uns ja im Vorfeld auf das Du geeinigt, nur dass die Zuhörer das auch wissen. Und meine erste Frage ist, das Gesetz soll ja nachgeschärft werden, aber die Frage ist ja dann für die Zuhörer, in welchen Bereichen soll denn dieses Gesetz in Anführungszeichen nachgeschärft werden?
Also der Vorschlag ist von verschiedenen Bundesländern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die haben eine Beschlussvorlage an die Justizministerkonferenz geschickt, also einen Vorschlag gemacht. Und dieser Vorschlag ist dann auch dort in der Mehrheit angenommen worden. Und das beinhaltet, dass man also quasi einen Katalog entwickeln soll, der nach objektiven Kriterien eine Person am Standesamt, also wie genau das dann ausgestaltet werden soll, das steht in den Details jetzt nicht drin, aber es wird der Wunsch geäußert, dass man quasi einen Katalog erstellt, mit dem man nach objektiven Kriterien bewerten kann, ob jemand trans ist, ob da eine ernste Absicht dahinter ist. Und oder ob man eventuell aufgrund bestimmter Kriterien vielleicht der Person vielleicht das Transsein oder die Änderung des nach dem Selbstbestimmungsgesetz verweigern könnte. Und das ist natürlich etwas, wogegen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten protestiert haben und für Selbstbestimmung gekämpft haben. Und das widerspricht einfach auch dem Sinn von Selbstbestimmung. Wir wissen, dass ein Großteil der Transpersonen die Ernsthaftigkeit immer wieder betont. Und ich finde es schwierig, dass man das einer Gruppe das Leben schwer macht, nur weil eine Person, es wird ja immer wieder auf diese rechtsextreme Person Liebig zurückgeführt, dass man aufgrund von einer einzelnen Aktion einer rechtsextremen Person das Leben oder die Freiheit von einer ganzen Gruppe irgendwie unter Generalverdacht stellt und einschränken möchte.
Jetzt war ja eigentlich schon in den 2024 verabschiedeten oder stattfindenden Beratungen eine Überprüfung des Gesetzes nach 5 Jahren ungefähr eingeplant. Also ungefähr 2029 sollte es eine quasi Überprüfung geben, ob die bestehenden Regeln ausreichen und ob man noch quasi das Gesetz nachbessern muss. Ja. Warum kommt jetzt genau dieser Vorschlag nach knapp 2 Jahren, 1 Jahr ungefähr ist das jetzt in Kraft, 1 bis 2 Jahre ungefähr. Warum kommen Sie jetzt schon nach recht kurzen Zeit und nach nicht mal in 5 Jahren um die Ecke und sagen, wir wollen das Gesetz nachbessern, obwohl ja die SPD in der letzten Koalitionsregierung mit dabei war und das Gesetz mit verabschiedet hat? Warum kommt gerade jetzt dieser Vorschlag aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?
Also ich glaube, das muss man unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Vorgänge. Der Evaluationsprozess ist das, was von der Bundesregierung aus angestoßen wird. Und die Bundesländer haben jetzt diesen Vorstoß gewagt. Also es sind halt verschiedene Kräfte, die gerade darauf versuchen, Einfluss zu nehmen. Und also wir wissen, bei der CDU-Fraktion ist das schon lange ein Thema, dass man sagt, also alle Ampelprojekte werden quasi irgendwie zurückgedreht. Es geht ums Bürgergeld, es geht um das Heizungsgesetz, aber auch so um das Selbstbestimmungsgesetz. Und das wirkt immer so, als wolle die CDU sich an der Ampelkoalition irgendwie, ich hätte fast rächen gesagt, dass man solche Ideologieprojekte, wie sie das ja oft nennen, gerne wieder zurücknehmen möchte oder zumindest mal verschärfen möchte. Und das Selbstbestimmungsgesetz ist eines davon. Und dass die SPD-Regierung da vieles so mitträgt, das finde ich persönlich halt auch an einigen Stellen schwierig. Bisher hat die SPD aber signalisiert, dass sie nichts oder keine Änderungen am Selbstbestimmungsgesetz vornehmen wollen. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Aber insgesamt gibt es von Seiten der Union schon den Wunsch, relativ frühzeitig eine Evaluierung des Selbstbestimmungsgesetzes vorzunehmen. Und da kommt so ein Vorstoß aus drei verschiedenen Bundesländern, beziehungsweise jetzt von der Justizministerkonferenz, kommt denen natürlich sehr gelegen. Jetzt muss man gucken, wie es da weitergeht und was die nächsten Schritte sein könnten, wie man da vielleicht nochmal ins Gespräch mit den zuständigen Ministerien oder Abgeordneten gehen kann, um da ja das Schlimmste zu verhindern, möchte ich mal sagen.
Beim Selbstbestimmungsgesetz geht es ja eigentlich grundlegend darum, dass trans-, inter- und non-binäre Personen ihren Namen einfach beim Standesamt auf Antrag ändern können und ihren Geschlechtseintrag auf den gewünschten Geschlechtseintrag ändern können. Warum hat die CDU hier so ein großes Problem eigentlich oder breite Teile der Bevölkerung aus der konservativen Kreisen so einen riesigen Konflikt damit, den Namen und den Standesdaten in Datenbanken zu ändern? Warum, glaubst du, wird hier schon so ein großes Aufheben drum gemacht?
Also es war in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, da gab es ja schon immer wieder Vorstöße, um das veraltete Transsexuellengesetz abzuschaffen. Und es war auch immer, wenn ich ich bin da jetzt schon einige Jahre dran oder seit mehreren Koalitionsregierungen, unterschiedlichen Koalitionskonstellationen, immer wieder auch Verhandlungen geführt mit Leuten aus unterschiedlichen Parteien, auch von der Union. Und da wurde immer wieder deutlich, dass die Union an Fremdbestimmung festhalten möchte, dass man weiterhin ein Begutachtungsverfahren haben möchte, dass es bei einem Gericht überprüft werden müsse. Und das hat was damit zu tun, dass man Menschen irgendwie bewerten möchte, ihnen ein Selbstbestimmungsrecht nicht zugestehen möchte, dass sie sich frei entfalten können und immer eine dritte Partei nach objektiven Kriterien Menschen bewertet. Und das ist ein Grundgedanke, ein Kerngedanke, der sich innerhalb der Unionsfraktion irgendwie breit gemacht hat. Die Datenwahrheit in Registern und so weiter steht über oder bei vielen in der Union über dem Selbstbestimmungsrecht oder dem Recht auf freie Entfaltung. Und das ist etwas, was ich halt schon seit vielen Jahren beobachte, und deshalb halten die sehr streng daran fest. Und wir versuchen immer wieder in Gespräche zu gehen und auch aufs Grundgesetz zu pochen und allen Menschen die gleichen Rechte zuzugestehen. Aber da tut sich seitens der Union tun sich da ganz viele immer noch schwer mit.
Du hast ja jetzt gesagt, die CDU möchte gerne einen Katalog mit objektiv feststellbaren Kriterien haben, die man quasi auf einer Checkliste abstimmen kann und sagen, ja, du bist trans, du nicht. Gibt es eigentlich aus deiner Erfahrung her wirklich sowas wie, ich habe einen Checkpoint mit x Punkten und dann kann ich sagen, ich bin trans, oder reicht eigentlich oder ist eigentlich nur der Aussage von den jeweiligen Personen eigentlich ausschlaggebend für die Behörden, wer trans ist und wer nicht? Kann es so einen objektiven Katalog überhaupt geben, aus deiner Meinung nach?
Also das kann ich, glaube ich, mit einem klaren Nein beantworten. Also wir wissen auch aus der Forschung, aus der Wissenschaft, dass niemand besser über die eigene Geschlechtsidentität Bescheid weiß als die Person selbst. Da kann man nach objektiven Kriterien suchen, egal ob es der geschlechtliche Ausdruck, also die optische Ausdrucksweise ist oder körperliche Merkmale. Also man versucht das ja immer so in Normen irgendwie zu pressen, und das widerspricht aber dem, was auch evidenzbasiert in vielen wissenschaftlichen und Forschungsarbeiten immer wieder rauskommt. Man kann Bewertungsverfahren einführen, so viel man möchte. Am Ende bleibt immer die Aussage der einzelnen Person übrig, die am besten über die eigene Geschlechtsidentität Bescheid weiß. Und das ist eigentlich ein Kampf, den wir schon sehr lange führen. Es gab so in den 60er, 70er Jahren auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse. Da gab es einen Wissenschaftler, der hieß Milton Diamond, und der hat einen sehr prägnanten Satz auch gesagt, dass das Geschlecht sitzt nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Und aber gerade, also ganz viele, auch konservative Kreise versuchen, Geschlecht immer anhand von Körperlichkeit, von biologischen Merkmalen, körperlichen Merkmalen irgendwie abhängig zu machen. Aber die Geschlechtsidentität sitzt eben im Kopf, wie das damals halt schon sehr treffend gesagt wurde. Und deshalb kann man das von außen gar nicht so wirklich bewerten. Und das sollten wir, glaube ich, uns allen mal bewusst machen.
Jetzt argumentieren ja die Befürworter dieses Änderungs- oder dieses Überprüfungsverfahren immer mit Sicherheitsbedenken. Jetzt im Fall Liebig mit Frauengefängnis. Dann gab es noch einen Fall eines Polizisten, der sich durch die Änderung eines Geschlechtseintrags eine Beförderung erschleichen will. Aber das sind so die einzigen beiden Fälle, die ich in den letzten Jahren gefunden habe, wo es wirklich zu einem Missbrauch gekommen ist, der auch aufgefallen ist. Du steckst da wahrscheinlich besser drin. Seht ihr da wirklich eine Gefahr für einen Missbrauch oder zeigen nicht eigentlich diese beiden Fälle, dass ein Missbrauch oder mögliche Anführungszeichen, möglicher Missbrauch nicht eigentlich schon durch bestehende Überprüfungsverfahren quasi verhindert werden kann? Wie ist da eure Perspektive aus der quasi praktischen Erfahrung?
Also ich glaube gerade dieser Fall Liebig auch, der zeigt ja, dass das Selbstbestimmungsgesetz funktioniert. Das Selbstbestimmungsgesetz regelt nur Vorname und Geschlechtseintrag und nicht automatisch den Zugang zu irgendwelchen Räumen oder auch den Zugang zu Quoten, was jetzt auch in dem Fall dieser Polizeikraft immer wieder vorgetragen wird. Und das Selbstbestimmungsgesetz regelt so etwas nicht. Da wird nur, und das, da gibt es auch keine Änderung im Vergleich zum transsexuellen Gesetz, das jetzt über 40 Jahre lang in Deutschland galt. Am Ende steht ein neuer Vorname und ein Geschlechtseintrag. Also das Ergebnis ist exakt dasselbe und nur das Verfahren ist vereinfacht worden. Das regelt nicht den Zugang zu einer Sauna, zu einer Toilette, Umkleidekabine oder Quoten oder zu einem Frauengefängnis. Das sind Sachen, die im Selbstbestimmungsgesetz gar nicht geregelt werden, sondern im Selbstbestimmungsgesetz wird auch explizit nochmal auf das Hausrecht verwiesen, auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das sind die Orte, die Gesetze, die Gremien, die letztendlich den Zugang zu solchen Räumen entscheiden. Und im Fall Liebig wäre das so, Liebig ist nicht automatisch oder kommt jetzt nicht automatisch in so ein Frauengefängnis. Im Aufnahmeprozess wird die Person erstmal formal als Frau eingeladen und dann gibt es ein Aufnahmeverfahren, wo dann erstmal geprüft wird, ist diese Einrichtung diese Justizanstalt überhaupt die richtige zuständige Stelle, ist das von den Straftaten her, ist das wirklich der richtige Ort und dann wird geprüft nach Geschlechtsidentität, Geschlechtszugehörigkeit. Also da gibt es erstmal Prüfmechanismen, die dann erstmal entscheiden, ob die Person da hinkommt. Da hat das Selbstbestimmungsgesetz erstmal gar nichts mit zu tun. Und das ist aber immer so ein Narrativ, was in dieser Debatte gut genährt wird und auch meiner Meinung nach bewusst aus rechtsextremen oder auch von konservativen Kreisen sehr stark genährt wird, um das weiter zu polarisieren, um das Selbstbestimmungsgesetz nochmal zu problematisieren und was dann letztendlich einer Minderheit, die sowieso schon in ganz vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft unter Druck stehen und diskriminiert werden, dass die am Ende wieder die Opfergruppe sind. Und das ist meiner Meinung nach, da wünsche ich mir einfach mehr Verantwortung von Regierenden, von Menschen, Ministerien, alle, die irgendwie was zu sagen haben zu dem Thema und Verantwortung tragen, dass sie da einfach verantwortungsvoller mit umgehen und nicht diesen Narrativen von rechtsextremen Kreisen irgendwie hinterherlaufen und sich da treiben lassen. Das schadet am Ende nicht nur einer Minderheit, sondern auch unserer Demokratie. Und da würde ich mir einen bewussteren Umgang mit wünschen.
Wir haben ja in den letzten paar Jahren mal wieder verstärkte Angriffe auf CSDs, nicht nur hier in Ostdeutschland, sondern auch in Großstädten wie zum Beispiel Berlin nehmen queerfeindliche Angriffe auch vor allen Dingen gegen Transpersonen immer mehr zu. Wir haben in den letzten Jahren, vor allen Dingen auf dem Bundestag, gab es ja die große Debatte über die Regenbogenfahne auf dem Bundestag und verschiedene andere doch schon fast queerfeindliche Aussagen aus den Regierungskreisen, vor allem aus der CDU. Seht ihr so eine trans- und queerfeindliche Entwicklung in den letzten Jahren oder ist das nur meine Beobachtung?
Also die Amadeo Antonio Stiftung hat für letztes Jahr eine Untersuchung gemacht und da waren, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, ich glaube 245 CSDs deutschlandweit und davon sind 110, glaube ich, angegriffen oder gestört worden. Und das ist also fast die Hälfte aller CSDs hat irgendwelche Störaktionen oder Angriffe erlebt. Und das ist schon bemerkenswert viel geworden. Also es gab einen großen Anstieg auch bei den Straftaten. Das Bundeskriminalamt hat kürzlich die Zahlen vorgelegt, wo man gesehen hat, dass die erneut angestiegen sind. Und also seit vielen Jahren haben wir eine große Zunahme bei Queerfeindlichkeit. Und das wird natürlich auch durch, ich sag mal, Menschen, die in Verantwortung sind, werden natürlich oft gehört und die Bilder, die dort immer wieder oder Narrative, die dort immer wieder reproduziert werden, die setzen sich natürlich dann auch in den Köpfen der Menschen fest, wo dann Zweifel gesät werden und so. Und das trägt natürlich nicht unbedingt zur Befriedung der Situation bei, sondern gießt auch noch so ein bisschen Öl ins Feuer. Und dann es wird sehr viel mit Symbolik gearbeitet, also gerade auch mit Regenbogenfahnen, die dann zum Problem erklärt werden. Dann wird meiner Meinung nach auch fälschlicherweise mit dem Neutralitätsgebot immer wieder argumentiert, wobei wir das richtige Wort heißt nicht Neutralität, sondern Verfassungstreue. Und Verfassungstreue bedeutet für mich, dass wir in einer Demokratie leben und ein Grundgesetz haben und eine Demokratie bedeutet nicht das Regieren der Mehrheit über eine Minderheit, sondern Regieren mit Verantwortung für eine Minderheit. Und das wird, glaube ich, von vielen einfach irgendwie verwechselt und dass wir in einer Demokratie gerade uns auch um Minderheitenrechte kümmern müssen und dass niemand in dieser Gesellschaft vergessen wird und egal, ob es jetzt um das Merkmal sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität oder Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, oder was auch immer. Es ist unsere Verantwortung als Mehrheitsgesellschaft, mit diesen Minderheiten umzugehen und ihnen die gleichen Möglichkeiten, in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, zu schaffen. Und dass das immer so, gerade aus konservativen Kreisen auch, so problematisiert wird, das finde ich ehrlich gesagt unverantwortlich. Und da, tragen, glaube ich, viele an diesen Entwicklungen, die wir gerade spüren, und auch messen können, tragen, glaube ich, viele einen großen Anteil mit dazu bei, dass das so kommt oder gekommen ist.
Jetzt ist es ja unwahrscheinlich, dass dieser Gesetzesvorschlag aus der Justizministerkonferenz noch vor der Sommerpause irgendwie im Bundestag besprochen, sei es denn irgendwie ein Gesetz verabschiedet wird. Wie plant ihr denn als Verein, wie planst du in der, von über die Sommerpause hinweg gegen diesen Vorschlag hin in der Politik und in der Öffentlichkeit hin zu agieren? Gibt es da irgendwelche Pläne? Habt ihr da schon irgendwie was geplant?
Also ich kann jetzt noch keine konkreten Maßnahmen benennen. Also ich müsste jetzt erstmal schauen. Also ich weiß noch gar nicht, wie der weitere Weg gerade dieses Vorstoßes oder dieses Beschlusses jetzt weitergeht. Wenn ich richtig informiert bin, geht das erstmal zum Bundesjustizministerium und die entscheiden dann überhaupt, wird das angenommen oder nicht angenommen. Und also in der Regel gehen wir dann erstmal in die Gespräche oder suchen das Gespräch und versuchen da nochmal mit sachlicher Aufklärung und mit evidenzbasierten Argumenten nochmal den Dialog zu suchen und darauf hinzuweisen, ob das überhaupt notwendig ist, wie die Evidenz aktuell dazu aussieht. Und das wäre so der erste Weg, den wir jetzt wählen würden. Und deshalb halte ich das aktuell auch noch für sehr unrealistisch, dass es dann schon. Also angenommen, das Bundesjustizministerium würde das annehmen und dann müsste aber erstmal ein Regelungsvorschlag, also ein Gesetzesentwurf quasi entworfen werden und das wird also vor der Sommerpause nicht funktionieren. Also es braucht halt einen sehr viel längeren Arbeitsweg und das müssen wir jetzt erstmal beobachten und dann die Gespräche führen, die wir sonst auch führen und versuchen da. Ja, ich sag mal, das Schlimmste irgendwie abzuwenden.
Und wenn man jetzt nicht wie du in einem großen Verband Vorstandsmitglied ist, wie können zum Beispiel die Zuhörenden sich für Transpersonen, für nicht-binäre Personen oder für Interpersonen einsetzen oder allgemein für die queere Community? Was würdest du jemanden raten, der jetzt gehört hat, da soll ein Gesetzesentwurf entschieden werden, der bestehendes Recht entweder wieder zurücknimmt oder auch die Situation für Menschen, deutlich verschlechtert. Wie können denn da Zuhörende sich selbst aktiv machen?
Also dazu würde ich, glaube ich, gerne zwei Empfehlungen geben. Das erste wäre, ich glaube, viele unterschätzen es, was für eine Wirkung das hat, wenn man die eigenen Wahlkreisabgeordneten vor Ort anschreibt und die um ein bestimmtes Thema bittet und einfach sagt, hört mal, hier werden meine persönlichen Rechte auch irgendwie beschnitten und eingeschränkt. Lass uns da mal drüber reden. Oftmals ist es ja so, dass man nicht so viel Hintergrundwissen hat, aber man kann das Gespräch suchen und dann auch auf die großen Verbände irgendwie verweisen und sagen, tauscht euch doch mal mit denen aus, hier ist das Informationsmaterial von denen, das ist diese Sachlage, dass man Dokumente oder Broschüren oder irgendwas mit zu diesem Gespräch mit den im Wahlkreis mitnimmt. Das ist das eine, also das ist nicht zu unterschätzen, was für eine Wirkung solche Gespräche mit Abgeordneten haben kann, auch per E-Mail anschreiben oder ähnliches. Und das zweite ist die Unterstützung der Interessenvertretungen, die halt diese politische Arbeit auch machen, wie wir jetzt beim LSVD Plus das machen. Mitglied werden, spenden. Im Moment werden ja auch gerade zivilgesellschaftliche Projekte, das war jetzt auch groß in den Medien mit Demokratie leben und so, dass überall auch die finanzielle Versorgung oder die finanzielle Unterstützung immer mehr in Frage gestellt wird und so. Also spenden, Mitglied werden, sich selbst irgendwie mit einbringen in Arbeitsgruppen, in Workshops und gucken, wo kann ich eigentlich einen Beitrag leisten. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Punkte, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wie man sich selbst irgendwie in diese Debatte mit einbringen kann und seinen Teil in dieser Demokratie irgendwie beisteuern kann.
Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das war für uns Julia Monroe vom LSVD Plus über die, nennen wir es mal, schwierige Lage für trans-, inter- und non-binäre Personen mit einem neuen Vorschlag der Justizministerkonferenz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Und wir sind jetzt auch schon kurz vor Schluss an diesem Dienstag.
Ja, 2 Stunden gehen dann doch immer schneller vorbei, als man sich denkt. Auch wenn es hier im Studio jetzt langsam immer wärmer wird.
Ja, ich glaub, wir müssen hier raus.
Temperaturanzeige sagt knackige 28 Grad. Ich frage mich, wann der erste Mensch hier mit einem Aufguss vorbeikommt, aber... Wir haben es überstanden einigermaßen.
Ja, wir haben es geschafft. Wir haben noch einen Veranstaltungstipp für euch. Einen Tipp. Und zwar gibt es ja die Veranstaltungsreihe Bücher aus dem Feuer von den Omas gegen Rechts. Und heute Abend um 18 Uhr im Egerpark lesen Jugendliche des Theaters Die Schotte Texte nationalsozialistisch verfemte Autorinnen und Autoren, deren Werke 1933 den Bücherverbrennungen zum Opfer fielen. Anschließend gibt es eine Führung durch den Denkort der Bücherverbrennung. Und das geht um 18 Uhr ist die Lesung und um 19 Uhr ist die Führung. Und ihr müsst einfach nur den Egerpark Eintritt zahlen und dann könnt ihr an diesen wahrscheinlich etwa 2 Stunden teilnehmen.
Das ist übrigens eine sehr gute Leseempfehlung, wenn man vor allem von Nazis verfolgte Autoren hat. Da hat man immer sehr guten Lesestoff. Hm. Was man auch immer ganz gut als Leseliste haben kann, ist die von der katholischen Kirche verbotenen Bücher. Da sind auch immer ganz interessante Bücher mit dabei. Da sind sowas wie die Darwin'sche Evolutionstheorie sind mit dabei.
Immer noch.
Teilweise, die waren mal auf dem verbotenen.
Ach so, die waren mal, ja.
Das ist wirklich seit dem Mittelalter sind da Bücher auf einem Index gelandet, die von der Kirche verboten wurden, sind meistens sehr interessante Bücher mit dabei. Also wenn man sich so eine Extended-Leseliste anschauen will, verfolgte Autoren sind öfter mal die interessanteren Autoren, die man sich mal durchlesen kann oder mal reinschmökern kann.
Und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Wir hatten heute unsere bekannten Rubriken Kulturfragmente, das Kalenderblatt, das Asmus immer raussucht und von Widerstand im Thüringen, Folge 4.
Dann hast du ein Interview geführt, zurückerinnern an das Widersetzen-Treffen am 10. April mit Bodo Ramelow und Noah vom Widersetzen-Bündnis.
Genau.
Und du hast noch ein bisschen Töne vom Krämer Brückenfest dieses Wochenende mitgebracht. Und ich hatte noch am Wochenende
Deswegen war ich zum Beispiel nicht auf dem Krimmer Brückenfest, weil es war ein bisschen warm an dem Tag und es hat dann auch noch geregnet und ich würde sagen schon fast gestürmt. Und zwar habe ich mit Julia Monroe vom LSVD Plus, dem Verband für queeres Leben hier in Deutschland, Interview geführt, anlässlich eines Vorschlages, der bei der Justizministerkonferenz verabschiedet wurde, um das Selbstbestimmungsgesetz aus dem Jahre 2024 in Anführungszeichen nachzuschärfen.
Und weil wir alle in dieser sehr heißen Stadt sitzen, verabschieden wir uns mit Joe Cocker, Summer in the City. Einen schönen Tag wünscht Donata.
Und ich wünsche natürlich auch einen wunderschönen guten Tag oder wunderschönen guten Abend, wenn ihr euch das noch in der Wiederholung hört, dann wäre es jetzt ungefähr fast 20 Uhr, dann wird die Temperaturen wieder einigermaßen. Dann noch einen schönen Abend von mir, Ron Asmus. Tschüss. At night, it's a different world. Go on.